Medizin A bis Z Spezial, heute mit Richard Schäfer. Herzlich willkommen zu A bis Z Spezial, der Sendung der Redaktion Auf die Ohren mit Richard Schäfer. Ich habe heute ein Thema herausgesucht, das Sie schon oft, meist fast täglich gehört haben, aber mit dem Sie vielleicht doch nicht so sehr vertraut sind. Es handelt sich um Glocken. Im Raum der evangelisch-lutherischen Kirche in Thüringen gibt es einen Bestand von ca. 1550 denkmalgeschützten Kirchengebäuden. Darin befinden sich etwa 3500 Glocken, die zum größten Teil unter Denkmalschutz stehen und die deshalb erhalten werden müssen. Für diese Aufgabe sind Glockensachverständige eingesetzt. Was zu deren Tätigkeit gehört, welche Ausbildung dazu notwendig ist und wie sie ihre Aufgaben wahrnehmen, erläutert uns heute Diplom-Ingenieur Markus Schmidt, Fachreferent für Glockenläuteanlagen und Turmuhren im Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland in Erfurt. Ich habe ihn in seinem Büro aufgesucht und das folgende Gespräch aufgezeichnet.
Herr Schmidt, Sie sind Glockensachverständiger für die Evangelische Kirche in Mitteltüringen.
Die Kirche in Mitteldeutschland, wir nennen es zukünftig oder im Fortlauf des Gesprächs einfach EKM.
Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, sich dieser Aufgabe zu widmen?
Ja, ich bin zu dieser Aufgabe eigentlich gekommen, wie man so schön sagt, wie die Jungfrau oder die Magde zum Kinde. Ich bin 1993, habe ich im damaligen Landeskirchenamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen angefangen, im Baureferat. Und habe dann rechtzeitig schon Gespräche mitbekommen, dass man eigentlich immer einen Glockensachverständigen gesucht hat. Und es gab dann 1994 die Möglichkeit, Glockenseminare, Fortbildungskurse direkt zu besuchen, die von dem damaligen Beratungsausschuss für das deutsche Glockenwesen in Deutschland organisiert wurden. Das waren damals an der Hochschule noch eine Kirchenmusikhochschule in Heidelberg. Und dort hat man direkt für Architekten, Ingenieure in den kirchlichen Bauämtern, Diözesanbauämtern, landeskirchlichen Bauämtern, hat man Fortbildungskurse gemacht zum Glockensachverständigen. Und ich hatte die mit besucht. Und ja, und ich bin froh, dass ich mich dieser Aufgabe gewidmet habe und dass ich da eigentlich in dieses Thema reingekommen bin, weil es ist rückblickend auf meine berufliche Zeit eine absolute Bereicherung gewesen, diese Entscheidung.
Nun sagt ja der Begriff Glockensachverständiger alles Mögliche aus, aber umreißt ja nicht das, was an Aufgaben da auf Sie zukommt. Ja. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Ich habe gelesen, man kann also diese Qualifizierung in Halle auch wahrnehmen?
Ja, also die Ausbildung wird getragen vom Beratungsausschuss für das deutsche Glockenwesen. Das ist ein ökumenisches Gremium, was von den beiden großen Konfessionen finanziert wird, also von der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz. Beide große Kirchen finanzieren das. Und eine vornehmliche Aufgabe des Beratungsausschusses ist die Organisation der Ausbildung für den Nachwuchs. Und man durchläuft da einen anderthalbjährigen Kurs, der jeweils aus einer Seminarwoche besteht im halben Jahr, also pro Semester eine Seminarwoche, an drei Standorten, und zwar in Heidelberg, Halle und in Regensburg. Das sind Kirchenmusikhochschulen, wo das organisiert wird und wo man da unterschiedliche Seminare auch besucht. Also das geht von der Denkmalpflege bis über die Kunsthistorik, Theologie, also theologische Aspekte, liturgische Aspekte, bis in die Technik rein. Und am Ende dieser Ausbildung steht dann eine zunächst schriftliche Prüfung. Man muss ein Gutachten schreiben, was mitbewertet wird, und eine mündliche Abschlussprüfung, wo man also dann zunächst in einem Referat ein bestimmtes Thema vorstellen muss, was man selbst gewählt hat dazu. Man muss ein Prüfungsgutachten schreiben und findet dann am Ende eine mündliche Prüfung statt, wo dann man nochmal nachhaken kann, also seitens der Prüfungskommission, wo vielleicht Schwachpunkte waren Und am Ende steht dann die Verleihung des Titels Glockensachverständiger.
Gut, das, also die Ausbildung ist jetzt für beide Konfessionen gleich, das ist völlig klar. Genau. Wie muss ich mir jetzt die Trennung vorstellen? Sind Sie jetzt wirklich nur für die evangelischen Kirchen in Thüringen zuständig? Oder können Sie auch sagen, ich habe jetzt hier, was weiß ich, Lorenzkirche oder eine andere Kirche, haben Sie da auch Kenntnis oder können Sie da herangezogen werden, wenn da Probleme entstehen?
Also die landeskirchlichen Bauämter oder die Landeskirchen selber als verfasste Kirchen, also sprich die evangelischen Kirchen, und die Bistümer haben in der Regel ihre Sachverständigen, bestellen die auch ihre Sachverständigen. Das ist, diese Bestellung ist recht unterschiedlich. Also ich bin zum Beispiel in der landeskirchlichen Struktur direkt eingebunden, im Baureferat. Es gibt aber auch andere Landeskirchen oder Diözesen, wo das freie Sachverständige sind, die dann das praktisch als selbstständige Arbeit machen, also in einer Selbstständigkeit.
Herr Schmidt, wenn man jetzt mal in die Aufgaben reinschaut, Sie haben mir ja diese Unterlagen geschickt, da stehen alle möglichen Aufgaben drin. Begutachtet und befundet, erstellt Gutachten und Mängelberichte, gibt Empfehlungen, motiviert Kirchen und Pfarrgemeinden und so weiter. Da sind also viele Sachen, die Sie als Sachverständiger wahrscheinlich beobachten, erkennen und auch dokumentieren müssen. Was heißt Begutachten einer Glocke, die vielleicht jetzt 1744 gegossen worden ist?
Zunächst muss ich erstmal vorausschicken, ich bin für knapp 1500 Kirchen in Thüringen. Ich habe ja noch einen Kollegen, also es gibt einen zweiten Kollegen in Magdeburg, also der für die Nordkirche, also für den nördlichen Teil der EKM zuständig ist. Und ich bin, sagen wir mal, für Freistaat Thüringen vorwiegend Mittel- und Südthüringen zuständig. Es gibt auch Gebiete, die mein Kollege noch mit betreut, wie Nordhausen, aber jetzt Thüringen selber so ab Unstrut-Heinig-Kreis, Erfurt bis nach Hundersonneberg, Hildburghausen und rüber Schleiz-Kreiz ist meine Zuständigkeit. Das sind etwa 1500 Kirchen. Also wir haben ja eine Glockeninventarisation, wir erfassen ja die Glocken, die in einem Datenverarbeitungsprogramm wird das alles erfasst. Und ich habe etwa mal die Anzahl der Glocken, die wir erfasst haben, zu den Kirchen, die dafür stehen. Und man kann heute sagen, dass etwa 2,3 bis 2,4 Glocken pro Kirche, das ist so der Durchschnitt. Und dann können Sie sich ausrechnen, wenn die EKM knapp 4.000 Kirchen hat, kommen wir bei einer Anzahl von über 9.000 Glocken. Und davon wären bei mir praktisch 1.500 Kirchen mal 2,4. Also das wäre dann die Anzahl der Glocken etwa.
So knapp 5.000 Glocken.
Ja, etwas weniger, aber so in der Richtung, ja. Es gibt große Kirchen, die haben halt 4, 5 Glocken, wie was weiß ich, Saalfeld, die Johanneskirche, die hat halt 6 Glocken sogar. Es gibt aber auch Dorfkirchen, hängt eben nur eine Bimmel zum Beispiel. Das ist so, aber so im Schnitt 2,4 Glocken kann man etwa Durchschnitt.
Haben Sie die alle schon mal gesehen?
Ich habe sehr viele Glocken gesehen, ich habe sehr viele Kirchen besichtigt in meinem nunmehr fast 30-jährigen Berufsleben, aber alle nicht. Das geht nicht.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Haben Sie dann von den Glocken eine Kartei, eine Datenbank, wo Sie aufrufen können, Kirche in Esperstedt, und dann wissen Sie, welche Glocke hängt da, wie alt ist die und wann müsste die das nächste Mal begutachtet werden?
Ja, ganz so ist es nicht. Die Erfassung bezieht sich je nachdem, in welchem Umfang die Erfassung geschehen ist. Also manchmal gibt es halt eine Rumpfdaten, Durchmesser, Gussjahr, Gießer, also solche Sachen. Schlagton ist ganz schön, wenn man auch mal die Tonhöhe weiß von der Glocke, bis hin, wenn man es natürlich richtig inventarisiert hat. Wir haben in den Laufe der letzten 20 Jahre Kunstguterfasser gehabt, die haben die Glocken mit erfasst, also im Thüringer Teil, haben die natürlich auch erfasst bezüglich Inschriften, Dekor, Verzierung, Gestalt von Hängeln, Bildnissen, alles, was damit zusammenhängt. Und so, dass wir für den Thüringer Teil etwa über 4.000 Dokumente, sprich wie ein Dokument ist eine Kirche, also über 4.000, eine Glocke, das heißt etwa über 4.000 Glocken für den Thüringer Teil der EKM inventarisiert haben. Und man hat dort einen Überblick. Das Schöne an diesen Datenbanken ist natürlich, wenn es jetzt wissenschaftliche Anfragen gibt zu bestimmten Gießern, also wir haben vorhin davon gesprochen, dass Erfurt zum Beispiel eine reiche Glockengießerlandschaft gehabt hat, und wenn dann zum Beispiel so eine Frage kommt, wie viele Glocken von Hans Zinder haben zum Beispiel, das war ein Gießer, der im 15. Jahrhundert in Erfurt gegossen hat für Thüringer Kirchen, dann kann man da eben so bestimmte Auswertungen auch damit machen. Also das ist so, für Statistiken ist das ganz gut.
Nun gibt es ja bei den Glockengießern auch einige, wo die Namen nicht mehr bekannt sind, aber vielleicht bestimmte Ornamente oder Gießformen oder Bilder, dass man vielleicht sagen kann, an einem Marienbild oder irgendein anderes Symbol kann man erkennen, dass dieser Glockengießer hier und da schon gearbeitet hat.
Das ist nicht nur über die Datenbank möglich, das ist auch, wenn man eine gewisse Berufserfahrung, langjährige mitbringt, gibt es auch, genau wie bei Kunst zum Beispiel, wo man wie ein Maler einen bestimmten Pinselführung hat und einen Kunstexperten erkennen, dass es der Werkstatt zuzuordnen oder dass es dem Maler zuzuordnen, ist das bei Glocken genauso ähnlich wie bei Architektur auch. Also man kann die Glocken unterschiedlichen Stilepochen schon zuordnen. Man sieht das anhand, wie die Glocke gestaltet ist, wie die Inschriften gestaltet sind, wie die Schrifttypen, die verwandt wurden, die Bildnisse, die Verzierung. Kann man das schon dem Zeitalter der Glocke oder dem Gusszeitalter der Glocke zuordnen. Man kann aber auch, und da haben Sie recht, anhand von Bildnissen schon bestimmte Gießer und bestimmte Werkschaften auch identifizieren, weil ja die Gießer in der Regel teilweise auch ihre Models hatten, also vorgefertigte Models, die dann für die Formgebung, für Modelle, für Bildnisse verwandt haben. Und man kann anhand von solchen Models auch Rückschlüsse auf die Werkstätten, auf den Gießer dann setzen.
Wir beginnen erstmal mit Musik und ich habe einen Titel herausgesucht von AC/DC, Hell's Bells. Thank you.
bringt mich jetzt zu einer anderen Frage. Gibt es bei den Glocken, bei der Herstellung der Glocken, bei der Glockenform, gibt es da auch so eine Art Modetrends?
Die Glocke ist ja nie erfunden worden. Also es war nicht vor, müssen wir zurück zum Urschleim. Also die Glocke ist ja schon 4.000 Jahre vor Christus in China. Da kommt sie her. Da hat sie also nicht nur eine kultische Bedeutung, sondern auch eine administrative Bedeutung gehabt. Also der Kaiser hat dann anhand von der Füllung der Glocke vorgegeben, was für Raummaße anzuwenden sind. Aber das Kultische und das Ritische hat sich eigentlich bei den Glocken durchgesetzt. Und das ging über Asien bis in den griechisch-römischen Raum, dann Mittelmeerraum rein und dann eben ab 5., 6., 7. Jahrhundert durch die iroschottischen Wandermönche dann eben in unseren Raum nach Mitteldeutschland ist dann die Glocke durch die Wandermönche reingekommen. Und ist dann eigentlich erst sesshaft geworden ab dem Einsetzen des Kirchenbaus, so um 900, 1100, je nachdem, welchen Raum wir betrachten. Aber da ist die Kirche erst sesshaft in Anführungsstrichen geworden, dass sie den Kirchturm im Prinzip besiedelt hat.
Dann entsteht natürlich zu der Zeit auch ein riesiger Bedarf an Glocken, weil wahrscheinlich jede Gemeinde, wenn sie eine Kirche gebaut hat, auch eine Glocke haben wollte.
Ja, es waren zunächst die Mönchsklöster gewesen, die Eremiteneinsiedeleien, die Mönchsklöster und darüber hinaus dann über die Kirchen und bis in die Renaissancezeit, dann Barock-Renaissancezeit, wo dann die jeweiligen Mäzen und Herrscher dann vor Ort sogar die Glocken haben gießen lassen, haben das mit sich dann praktisch ihre Inschriften, ihre Namen dann auch verewigt drauf. Das ist, da haben Sie recht. Also wie gesagt, mit dem Kirchenbau ist dann erst da auch dann der Bedarf richtig nach den großen, schweren Glocken, die wir heute kennen.
Herr Schmidt, wenn Sie eine Glocke begutachten müssen, wenn also eine Kirchgemeinde sagt, hier, entweder wir wollen eine neue Glocke bauen oder bei der stimmt was nicht, wie gehen Sie bei einem solchen Gutachten vor?
Also es gibt unterschiedliche Varianten oder unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich da ins Spiel komme. Entweder rufen die Kirchgemeinden mich selber an und sagen, Herr Schmidt, unser Küster, unser Leute hat festgestellt, die Glocke klingt auf einmal komisch oder es knarzt irgendwas. Oder der Wartungsbetrieb hat festgestellt, das Kugellager ist kaputt, wir müssen was reparieren, können Sie das mal begutachten? Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass durch unsere Kirchenbaureferenten, das sind also Architekten, Ingenieure in den Kreiskirchenämtern, die Kirchgemeinden direkt bei Baumaßnahmen begleiten und das auch mit vorbereiten mit den Kirchgemeinden, dass die mich einbinden, also über diesen umgekehrten Weg und sagen, hier muss der Kirchturm, wir wollen nächstes Jahr, was weiß ich, haben Städtebauförderung zum Beispiel bekommen, wir müssen den Kirchturm machen und dann müssen wir ins Tragwerk eingraben, das Dach muss gemacht werden, wir müssen die Außenhülle, die Statik machen. Markus oder Herr Schmidt, kommen Sie mit ran, schauen Sie bitte, was dann auch an den Glocken mit gleich gemacht werden muss. Und das sind so die zwei Wege, wo ich da ins Spiel komme. Und der normale Weg ist entweder, man macht einen Ortstermin dann oder bei kleineren Sachen kann man auch anhand von Bildern schon erkennen, das sind ja meistens auch so Standardprobleme, die dann eine Rolle spielen, aber bei großen Baumaßnahmen muss ich dann vor Ort, schaue mir das an und erstelle dann ein Gutachten, der im Prinzip eine Befundung beinhaltet, was für aktuelle Mängel liegen vor, die findet man eigentlich immer und wo soll dann die Reise hingehen? Also was ist strategisch oder konzeptionell zu tun an dem Geläut?
Sind ja die Glocken irgendwann gegossen worden, hängen im Turm vielleicht 100, 200, 300 oder länger, mehr Jahre. Haben Sie dann eine Möglichkeit, von der Glocke dann irgendwelche Substanzen zu entnehmen, dass Sie die Bestandteile der Glocke analysieren können, dass Sie sagen können, das Kupfer ist vielleicht von da oder ist vielleicht nicht rein gewesen, deswegen ist jetzt diese und jene Konstellation entstanden?
Nein, so funktioniert das nicht. Wir wissen heute aus Forschung und aus Empirik, dass eigentlich die Glocken, wie sie heute gegossen würden, wenn man eine neue Bronzeglocke gießt, ist eine Legierung aus 78% Kupfer und 22% Zinn. Und das Kuriose ist, seit dem Mittelalter, seitdem Glocken gegossen werden und seitdem wir uns damit beschäftigen und auch die Glocken erforschen, ist das eigentlich immer fast die gleiche Legierung gewesen. Das ist eine Legierung, die halt optimal Festigkeit und Klangfreudigkeit der Glocke miteinander verbindet. Und also die Materialuntersuchung in der Regel spielt selten eine Rolle. Was wichtiger ist bei solchen Untersuchungen, ist, dass man zum Beispiel mal eine Tonanalyse macht, also die Glocken, ihre Teiltöne analysiert. Bei ganz historischen Glocken kann man auch einen sogenannten akustischen Fingerabdruck machen. Also da werden Klangsensoren auf die Glocke aufgebracht und man guckt dann halt, wie das Klangbild sich verschiebt, ob da irgendwelche Unregelmäßigkeiten vorhanden sind, die vielleicht auf einen Sprung, den man gar nicht erkennt, oder sich ein andeutender Sprung, der darauf hinweist. Aber Materialuntersuchungen würden eigentlich nur erfolgen, wenn man die Glocke wirklich zum Schweißen bringen muss. Also wenn wirklich ein Riss vorhanden ist oder es müssten fragmentarisch neue Teile an die Glocke angeschweißt werden. Also was weiß ich, die Krone ist zum Beispiel oben kaputt gegangen, zerstört. Man müsste die Krone wieder rekonstruieren. Also die Krone ist der obere Teil, der es ermöglicht, die Glocke an dieses Holzjoch zu hängen. In dem Zuge wird auch von den Schweißbetrieben, die dann die Schweißung durchnehmen oder vornehmen, wird dann auch mal eine Materialuntersuchung gemacht. Aber in der Regel kommt es immer wieder auf diese Legierungsbestandteile raus.
Die Qualität des Kupfers ist ja mitunter unterschiedlich. Wahrscheinlich ist das Kupfer aus dem Mansfelder Land anders als aus dem Rheinland, oder?
Ja, gut. Die Legierung oder die feine Legierung oder die Herstellung der Glockenspeise, also während des Schmelzvorgangs, war natürlich früher ein ganz anderer als das heute. Heute erfolgt das mit modernen metallurgischen oder nach heutigen modernen metallurgischen technologischen Prinzipien, Verfahrensweisen bis hin zur chemischen Materialuntersuchung, die da stattfindet. Im Mittelalter haben sie es früher halt so, die wussten so, wann die Temperaturen erreicht sind. Und das ist dann, ja, sicherlich hat man im Mittelalter, wenn man alte Glocken sieht, hat man halt mehr Verunreinigungen dabei, das ist klar. Da hat man eben zum Beispiel mal einen erhöhten Bleianteil und so. Aber es geht in der Regel immer tendenziell auf diese beiden Größenordnungen, lässt sich das zurückführen, Kupfer und Zinn.
Und das ist also immer dann auch weitergegeben worden von einem Glockengießer zum anderen. Und es gibt ja dann keinen Grund, wenn das eine gute Qualität ist, da dieses Mischungsverhältnis zu ändern, wahrscheinlich immer mit Misserfolgen.
Das ging bei der Glockenspeise los. Das geht, und das Wichtigste ist eigentlich die Formgebung selber, also die Glocke zu konstruieren, die Rippen zu zeichnen und die Glocken dann auch richtig die Formgebung herzustellen, die Formstände herzustellen, damit eben die Glocke den gewünschten Ton dann auch genau erreicht. Und ich glaube, bei den Glockengießern ist es so, man sagt so aus Spaß eigentlich, der Glockengießervater gibt erst auf dem Sterbe- oder Totenbett das an den Sohn weiter, dann ist natürlich Quatsch. Das ist eine Metapher, aber früher waren dann die Söhne schon mit dabei und haben sich schon rechtzeitig in das Handwerk mit einarbeiten müssen.
Das ist klar, aber
ist Betriebsgeheimnis.
Ja, ich habe auch irgendwo, aber das werden Sie sicherlich auch in einem Buch gefunden, dass bei den Glockengießern, dass die auch geschwindelt haben und dass also die Mengenverhältnisse, also da gab es irgend so eine Verordnung, wo man den Glockengießern genau auf die Finger gucken muss.
Ja, aber der Glockengießer, zu DDR-Zeiten haben wir gesagt, meine Hand für mein Produkt. Das galt sicherlich, die Handwerksehre galt auch früher. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin Glockengießer und ich tue da irgendwann mit einem Material schummeln und gebe der Kirchgemeinde eine Glocke, die nach einem halben Jahr zerspringt, war das wahrscheinlich früher schon wesentlich makel- oder imagebehafteter gewesen als heute vielleicht, wo man dann gar nach Garantieanspruch ziehen kann.
Klar. Kommen wir mal zurück zum Gutachten. Also wenn Sie die Glocke begutachtet haben, dann gehört ja dazu auch, Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, die Aufhängung. Und natürlich auch die Statik des Turmes, die sich natürlich aufgrund der Materialbeschaffenheit Holz arbeitet oder verwittert oder was weiß ich, auch verändern kann. Das heißt, Sie müssen also auch in diese statischen Bereiche Kenntnisse einbringen und sagen können, wenn die Glocke jetzt noch weiter schwingt und der Turm nicht repariert wird, kippt das irgendwo.
Also Sie sprechen schon an, die Glocke selber, man kann die Glocke selber nicht nur isoliert betrachten. Also wenn ich von der Glocke rede, meine ich den Klangkörper, den bronzenen Klangkörper, den wir kennen. Aber die Glocke selber ist ja nie isoliert, sondern sie soll ja läuten, sie soll ja erklingen und damit auch Akustik von sich geben. Und damit ist die Glocke eigentlich immer eingebettet in einen Klangraum. Also es geht los vom Glockenturm, der das Geläute beherbergt. Nicht umsonst sprechen wir bei Glockengeläuten von Stimmen der Kirchenarchitektur. Und dann ist es wichtig, wie sind die Glocken aufgehangen. Wir haben einen Glockenstuhl, in der Regel ein hölzerner Glockenstuhl, wie die Glocken drinnen schwingen können. Wir haben die Aufstandsebene, sprich die Holzbalkendecke zum Beispiel, wo der Glockenstuhl draufsteht. Die Holzbalkendecke ist ein wichtiges Funktionsglied zwischen dem Geläut und dem Turm selber, weil sie die Lasten dann in den Turm auch einträgt. Wir reden von der Glockenstubenakustik, also wie die Wände zum Beispiel gestaltet sind. Wenn ich glatte Wände habe, nur mal als Beispiel, dann kann ein Geläute hart und spitz klingen. Wenn ich ein Bruchsteinmauerwerk habe, also sprich viele Reflexionen zum Beispiel oder schalldämmende Elemente im Glockenturm, in der Glockenstube sind, kann das weicher klingen. Das geht bis hin, wie sind Schallamellen, Schallakustiklamellen in den Schallarkaden, in den Fenstern zum Beispiel gestaltet, dämmen die noch ein bisschen weg. Also es ist wirklich eine ganze Vielzahl von Bauelementen, Baugruppen, die letztendlich dazu führen, wie ein Geläute klingt. Und ja, letztendlich auch, ob der Turm Schaden nehmen kann durch das Schwingen der Glocken oder nicht. Denn wir haben es ja bei Glocken selber mit schweren schwingenden Massen zu tun, die naturgemäß auch beim Schwingen dann auch Kräfte, Kraftspiele, Lasten in den Glockenturm eintragen. Also den Glockenturm dynamisch belasten. Ne, die hängen nicht nur still, starr im Turm. Zum Beispiel in den südlichen Mittelmeerländern, dort wird nur der Klöppel angeschlagen. Das heißt, die Glocke ruht meistens. Ja, wenn ich Malta zum Beispiel, da haben wir lange Seile, da wird von unten die Glocke gezogen. Aber im europäischen Raum, also im mitteleuropäischen Raum, bei uns im deutschsprachigen Raum, wird im Prinzip die Glocke geläutet. Das heißt, sie schwingt und mit dem Schwingen bringt sie auch Lasten, dynamische Lasten in den Glockenturm. Und er kann auch im dümmsten Falle den Glockenturm zum Schwingen mit anregen. Also sie regt ihn ohnehin an, aber wenn ich Resonanz zum Beispiel, Resonanzprobleme habe, kann es auch wirklich zum Schaden kommen.
Was auf die Ohren, das geht in alle Poren. Alles, was die Stadt an News zu bieten hat, von gestern und von heute, für alle lieben Leute, die irgendwo noch schmoren, gib's jetzt was auf die Ohren.
Diese Kenntnisse, was Sie jetzt gesagt haben, zur Beschaffenheit des Turmes, zur Verwendung der Materialien, der Schalllöcher und so weiter, haben das früher die Glockengießer den Baumeistern mitgeteilt? Also wenn ihr die Glocke in diesem Ton hören wollt, müsst ihr das und das beim Bauen beachten?
Ja, also da muss ich wieder ausholen, zum Urschleim ausholen. In der Frühzeit und im Mittelalter war es eigentlich üblich gewesen, Glocken größtenteils alleine zu läuten. Die hatten alle bestimmte Ämter und die Leute und die Menschen wussten genau, wenn die oder die Glocke läutet, ist das oder das liturgisch geschehen oder läuft liturgisch in der Kirche ab, bis hin zum Mittagsgebet oder so weiter. Wenn die draußen auf dem Dorf und auf dem Feld waren, wussten die, wenn die und die Glocke läuten, ah, jetzt ist um 12, jetzt ist Mittagsgebet. So. In der neueren Zeit, in der Renaissance- oder Barockzeit, ist es dann üblich geworden, Glocken miteinander intervallmäßig musikalisch aufeinander abzustimmen, sodass sie bestimmte Melodien oder bestimmte musikalische Intervalle bilden, die auch, sagen wir mal, ein klangliches, komplexes klangliches Gebilde oder Gefüge bilden können. Und ab dieser Zeit ist den Gießern schon bewusst geworden, welche geometrischen und mathematischen Prinzipien vorherrschen, damit bestimmte Töne, die Glocken intervallmäßig aufeinander abgestimmt dann auch bilden können. Also man wusste genau, welche Glocke, was für ein Gewicht, was für ein Durchmesser die haben muss, damit sie etwa den Ton hat. Und ich habe es schon angeschnitten, also bis in die neuere Zeit ist es eigentlich viel Empirik, viel Erfahrung, wie im Bauwesen generell. Also die alten Baumeister, die haben keine modernen Computerprogramme gehabt, wenn sie irgendwo in eine Statik, da ist auch eben mal eine Kirche eingestürzt, okay. Aber im 20. Jahrhundert dann speziell und auch im 21. Jahrhundert mit in der modernen Zeit hat man sich dann auch wirklich wissenschaftlich nochmal richtig universitär beschäftigt. Man hat Forschungsprogramme aufgelegt, zum Beispiel Probell von der EU, wo man dann auch die Glocken richtig mit Computer, mit allen analysiert hat, was Lebensdauer, was Schwingverhalten, Lebenszyklus und so weiter. Also die moderne Forschung ist dann so vielleicht ab den 60er, 70er, 80er Jahren dann bis in die heutige Zeit jetzt rein, ist die zu verzeichnen.
Also eine interessante Sache habe ich in Hohenfelden gefunden. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Da ist die kleine Dorfkirche da im Museum und die schlägt um 12 Uhr zweimal. Ja. Okay. Und zwar schlägt die Punkt 12. Und dann haben die gesagt, weil die Leute auf dem Feld mitunter nicht gehört haben, wie oft die geschlagen hat, haben sie 5 Minuten später nochmal schlagen lassen. Ja. Also solche Sachen sind natürlich da interessant.
Wobei man hier sehen kann, dass eben die Glocken wirklich bis in die moderne Zeit auch teilweise die Funktion zum Beispiel wirklich eine profane Funktion hatten. Einmal die durch den Zeitschlag die Uhrzeit akustisch zu vermitteln. Aber eben die vordringliche Aufgabe der Glocken für uns christliche Kirchen ist es liturgische Äußerung.
Ja. Also zum Gottesdienst.
Zum Gottesdienst, zum Gebet. Genau, Vermittlung inneren Geschehens in der Kirche nach außen.
Ja. Und das konnte man auch mit den verschiedenen Geläuten auch so andeuten. Man wusste, genau, dass Leute die Sterbeglocke oder die Hochzeitsglocke und so. Und
ich tue dann auch unsere Kirchgemeinde auch wirklich bewusst, wenn ich vor Ort bin und berate, dass ich sage, ist ganz wichtig, eine Leuteordnung zu machen, wo eben wirklich auch, sagen wir mal, nicht vorm Gottesdienst alle 3 Glocken an und dann nach dem Gottesdienst alle 3 wieder ausschalten, sondern auch bewusst über das über das Kirchenjahr mit seinen liturgischen Anlässen dann auch bewusst mit Einzelglocken mal variieren oder Zweierdisposition, also dass man da bestimmte Dispositionsgruppen innerhalb des Geläutes bildet. Das ist natürlich bei 1 und 2 Glocken ein bisschen komplizierter, aber wenn man dann 3 oder 4 oder 5 Glocken hat, dann wird es wirklich interessant, dann macht das auch Spaß.
Wenn man jetzt 3 oder 4 Glocken hat, dann habe ich gelesen, dann müssen die ja auch von der Tonart aufeinander abgestimmt sein, damit das irgendwie einen Gleichklang, eine Harmonie ergibt, die man nach außen vermitteln kann. Da gibt es wahrscheinlich auch feste Regeln, welche Glocke, Ton E oder was weiß ich, passt jetzt dazu oder welche kann man dazu nehmen. Das ist also auch Aufgabe des Glockensachverständigen, der Kirchgemeinde das mitzuteilen, wenn die jetzt nur noch 2 Glocken haben, sie wollen eine 3. dazu haben, welche Tonart da zu empfehlen ist.
Also es subsumiert sich also dieses Thema komplett unter Glockenguss, Neuguss. Das ist so in meiner Tätigkeit, sagen wir mal, die Königsdisziplin. Also wenn ich jetzt das mal wichten wollte, der größte Anteil bei uns oder in meinem Aufgabengebiet sind eigentlich Instandsetzungen, Reparaturen, Instandsetzungen, Bauprobleme, technische Probleme an der Aufhängung und so weiter. Oder eine Glocke mal gesprungen, gerissen, muss geschweißt werden. Aber der Glockenguss selber ist das, wenn es wirklich, der ist dann spannend. Das wird dann richtig spannend. Und zwar gibt es immer 2 Möglichkeiten. Entweder die Kirche hat aufgrund von Kriegsschäden, also dass man Glocken eingezogen hat, eben wirklich jetzt Platz, nochmal eine Glocke zu gießen und hat schon vorhandene historische Glocken. Also ein Zuguss einer neuen Glocke zu einem vorhandenen Bestand.
So wie in Marbach. Das
wie in Marbach zum Beispiel. Wobei, ja genau. Das ist eine sehr interessante Aufgabe für den Glockensachverständigen. Oder man macht komplett einen Neuguss, also wo zum Beispiel ein altes Eisengeläute außer Betrieb genommen wird, was am Ende der technischen Lebensdauer angekommen ist, dann, dass man komplettes Geläute neu disponiert. Und ich fange mal mit der Neudisposition vom kompletten Geläute an. Da gibt es bestimmte Faktoren, die man beachten muss. Der erste Faktor ist die Turmgeometrie, also das Bauwerk. Ne, ich kann nicht ein Domgeläute in den kleinen filigralen Dorfkirchenturm reinhängen, sondern es muss einmal akustisch und geometrisch und von der Größe und vom Gewicht auch passen. Das sind die ersten Faktoren, die Rahmenbedingungen, die schon mal da eine große Rolle spielen. Und daraus, aus dieser Größe, aus diesem Gewicht von möglichen Glocken, die dort in den Turm passen oder zu den Turm passen könnten, ergeben sich dann natürlich auch die Töne. Logisch. Je größer eine Glocke ist, desto tontiefer wird sie. Je höher, desto tonhöher wird sie. Also je kleiner, je leichter, desto tonhöher wird sie. Das heißt, wenn ich kleine Glocken nur in den Turm reinkriege, wird es halt ein höherstimmiges Geläute oder umgekehrt bei einer Stadtkirche dann eben halt tiefere Glocken, größere Glocken. Und dann muss man den Turm untersuchen. Also muss untersuchen beim komplett neuen Geläute, ist der überhaupt in der Lage, den auch dynamisch das neue Geläute zu ertragen oder zu beherbergen. Also sprich, könnte es resonanzdynamische Probleme geben. Und wenn diese Probleme alle ausgeräumt sind, also sogenanntes grünes Licht dann kann man, weiß man ungefähr, in welchem Bereich von Tönen man sich befindet. Und dann gibt es halt durch die Musik vorgegebene Regeln, also Intervallregeln, die dann zu beachten sind, wie man dann so ein Geläute disponiert. Also ob man einen ganz hohen Schritt bis zur nächsthöheren Glocke macht oder eine kleine Terz oder eine Quarte. Also es sind dann so musikalische Regeln, die dann das vorgeben. Und daraus entsteht dann am Ende natürlich auch mit der Kirchgemeinde, denn die müssen ja ihr Geläute dann die nächsten Jahre wirklich hören und auch schön finden, dass man dann mit der Gemeinde dann zusammen die Disposition erarbeitet. Und am Ende dieses Planungsprozesses steht dann eine Ausschreibung, im Idealfall ein Leistungsverzeichnis. Das würde dann durch mich erstellt werden, was dann an Firmen verschickt wird und wo man dann die Angebote auf vergleichbarer Leistungsbasis dann.
Nun hatte ich im Falle der Marbacher Glocke angenommen, das ist überhaupt kein Problem, hier Glockenließer zu finden. Und dann haben die gesagt, nee, so einfach ist das gar nicht, so viele gibt es überhaupt nicht.
Es gibt in Deutschland nicht mehr viele, das ist richtig, das ist wie mit allen leider in der Denkmalpflege, dass das Handwerk, ich will es jetzt nicht ganz so drastisch formulieren, aber es ist eigentlich auf dem Rückzugsbereich. Das Handwerk ist fast am Aussterben, das muss man so sagen. Das zieht sich durch alle Sparten. Und der Glockenguss selber ist natürlich, also die Glockengießereien haben sich reduziert in Deutschland. Es waren früher, wir haben es am Anfang unseres Gesprächs festgestellt, allein in Erfurt gab es unheimlich viele Glockengießereien, Glockengießerfamilien über all die Jahrhunderte. Und heute nichts mehr auf dem Gebiet der neuen Bundesländer. Oder war früher noch Lauchhammer gewesen in den 90er Jahren, die gegossen haben. Apolda hat 1988 Schluss gemacht, ein Jahr vor der politischen Wende. Und es gibt nur noch vereinzelte Betriebe in den Altbundesländern und eben im Ausland. Aber die Glockengießerkunst ist auf dem Rückzug. Hat verschiedene Faktoren, mannigfaltige Faktoren, was wieder ein anderes Themengebiet wäre, was man an einer anderen Stelle diskutieren müsste. Aber wie mit allen Handwerkstechniken ist das auf einem absterbenden Ast.
Das ist natürlich traurig, weil das auch ein Kulturgut ist eigentlich, was stirbt. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Ich habe das in Italien bei einer Radwanderung mal gesehen. Da hatten die das Glockengeläut auf dem Tonband, ne? Und haben das unten über Lautsprecher laufen lassen. Und die Glocke war gar nicht mehr da. Also gibt es die verschiedenen Möglichkeiten. Also dennoch ein sehr interessantes Kapitel. Wenn ich jetzt mal auf Marbach zurückkomme, ist ja für Sie auch wahrscheinlich eine neue Herausforderung. Früher ein Glockenhaus, das neben der Kirche stand. Jetzt kommen sollen die Glocken in den Turm, der, wo man gar nicht weiß, hat er jemals eine Glocke getragen oder so. Da müssen Sie alles neu berechnen, die Statik und so weiter. Und natürlich auch das Leuteverhalten. Man hat sich ja entschieden, die alte Glocke, die älteste Glocke zu behalten und die anderen dazu genommen. Das ist also für Sie auch eine Herausforderung. Wie wird das werden? Ne?
Also Glockenhäuser ist wieder ein Thema für sich. Gibt es sehr viele Beispiele in Thüringen zum Beispiel, was hier nun mein Gebiet ist.
Krumsdorf, glaube ich. Ne?
Krumsdorf, in Rudisleben, bei Arnstadt haben wir eins aufgelöst. In Mila gibt es ein Glockenhaus. Es gibt wirklich viele Glockenhäuser. Wie die entstanden sind, das hat alles mannigfaltig verschiedenste Gründe. In der Regel ist es so, dass so ein Glockenhaus eine zusätzliche Baulast ist auch. So ein Glockenhaus will unterhalten werden. Meistens sind es Holzgebäude, die auf irgendwelchen Bruchsteinfundamenten oder Sockel stehen, die dann irgendwann mal kaputt gehen. Und dann ist die Beratung immer: Herr Schmidt, kommen Sie mal, schauen Sie mal, was müssen wir denn machen? Und ich versuche dann immer die Gemeinden in der Regel dazu hingehend beraten, dass man sagt, Leute, die Glocken in den Turm hoch. In den Turm hoch, das Glockenhaus nach Möglichkeit auflösen. Damit man dort nicht nochmal eine zusätzliche Baulast hat, zu der Kirche dazu nochmal eine Baulast und die Glocken in den Turm führt. Im Marbacher Fall war es so, dass die Eisenglocken zu groß gewesen wären, um die in die Kirche reinzuholen, also in den Bereich, wo wir jetzt den neuen Glockenstuhl etablieren wollen. Und deswegen mussten wir in Marbach neues Geläute, ein kleineres Bronzegeläute gießen, konnten aber noch eine Glocke, eine historische Bronzeglocke, die noch erhalten war, dazu nehmen. Also wir haben praktisch zwei neue Bronzeglocken zu einer vorhandenen historischen Bronzeglocke gegossen und haben dann, wollen jetzt ein Dreiergeläute in die Kirche etablieren an einem neuen Geläutestandort. Das heißt also, es wird in Marbach ist es so, dass auf den Mauerkronen des Kirchenschiffs eine statische oder tragwerkstechnische Grundlage geschaffen wird, die tragfähig ist, eine Balkenkonstruktion, wo dann der neue Glockenstuhl filigran aufgebaut wird, ein kleiner Holzglockenstuhl, und dort kommen die drei Glocken rein.
Hier geht es jetzt weiter mit Musik, und da muss ich ehrlich sagen, es war gar nicht so einfach, Lieder zu Glocken zu finden, ohne in das Repertoire der Weihnachtslieder hineinzufallen. Und deswegen lassen wir es langsam angehen. Kevin Papst spielt auf seiner Trompete La Campanella und danach Günther Webel mit dem Abendglöckchen. Thank you.
Freud und Leid seit Ewigkeit vom alten
Schmidt, jetzt sind in Folge der Kriegseinwirkungen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, sind jede Menge Glocken abgenommen worden, zerstört worden. Manche sind zurückgekommen, einige sind neu gegossen worden. Aber es hat sich ja gerade im Zweiten Weltkrieg herausgestellt, dass viele Glocken einen Ersatz bekommen haben als Eisen- und Stahlglocken, von denen man sagt, dass sie nur eine Lebensdauer von knapp 80, 90 Jahren haben. Und das betrifft ja nun eine ganze Reihe von Kirchen. Das heißt, diese Glocken müssten jetzt in den nächsten Jahren ergänzt, erneuert werden. Haben Sie da im Blick, wie viele das so etwa betrifft?
Ja, wir haben von den knapp 4.000 Glocken, die ich alleine in meinem Bereich mit inventarisiert habe, ist etwa so 42% sind sogenannte Eisenglocken. Also das ist eine relativ große Zahl. Eisenhartguss war ein Ersatzwerkstoff, der vorwiegend nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam. Er war billiger herzustellen, war unkomplizierter herzustellen und er war auch, sagen wir mal, war auch sicherer gewesen vor dem Einzug zum Krieg. Also Bronzeglocken sind eingezogen worden, Buntmetall war die Nachfrage in Kriegszeiten immer groß. Und man hat dann den Kirchgemeinden dann nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg eben angeboten, Eisenglocken in die Türme zu hängen. Vielfach zu groß, im Gegensatz zu den früheren Bronzeglocken, die historisch im Turm hingen. Da sind wieder neue Bauprobleme, spielen da wieder eine Rolle. Aber die Glocken hängen jetzt hier und wir haben eigentlich die neueste Erkenntnis oder die neueste Forschung oder die neuesten Kenntnisse sind eigentlich so, dass wir nicht wissen, wie lange sie wirklich halten. Es gab so zu Beginn der 2000er Jahre mal so ein bisschen Hysterie auch in der Fachwelt, wo man gesagt haben, dass diese Eisenglocken, wo weiß, wie lange die halten, 80, 90 Jahre, das hat auch was mit Eisenkonstruktionen aus der viktorianischen Zeit zu tun, wo man da versucht hat, irgendwelche Analogien herzuleiten. Und wir reden hier vom großen Glockensterben. Das ist bis jetzt nicht eingetreten und wird wahrscheinlich in der Art auch nicht eintreten. Also ich rate bei Kirchgemeinden immer, wenn die Technik passt, wenn Geläute ordentlich gewartet werden, wenn die Aufhängung stimmt, wenn die Motoren ordentlich eingestellt sind, sollen Gemeinden und können Gemeinden gut und gerne mit den Eisenglocken läuten. Und wenn die halt kaputt gehen, dann muss man neu drüber nachdenken. Aber die Glocken rauszuschmeißen, weil wir jetzt vielleicht Angst haben, sie haben irgendwo ein vermeintliches Lebensende erreicht, das wäre praktisch Selbstmord aus Angst vorm Tod. Und da bin ich kein Freund mehr. Also da gibt es auch mittlerweile einen Paradigmenwechsel in der Fachwelt, dass man sagt, wir leben mit den Eisenglocken. Es ist immer was anderes, wenn man generell konzeptionell an ein Geläute in dem Turm rangeht. Also angenommen, Beispiel, wir haben eine große Baumaßnahme vor uns, wo wir auch an Glockenstuhl, an alles im Turm ran müssen, wo sich da abzeichnet, dass wir mit den großen Eisenglocken zukünftig nicht mehr leben können. Also wo wir wirklich an die Holzkonstruktion rangehen. Und wir können mit den großen Glocken so statisch nicht mehr leben. Dann muss man überlegen, inwieweit man da wirklich ein Ersatzguss macht von Bronzeglocken.
Herr Schmidt, jetzt nochmal zurück zu Glocken im Krieg. Es sind ja etliche Glocken verschwunden, eingeschmolzen. Bei manchen weiß man nicht genau, sind die tatsächlich eingeschmolzen oder liegen die noch irgendwo herum. Gibt es da noch irgendjemanden, der da forscht oder der da den Daumen drauf hat, um solche Sachen aufzuarbeiten?
Also bei uns nicht. Diese Recherche, was hing vor dem Krieg, was ist abgegeben worden, das machen teilweise die Kirchengemeinden selber durch, also Ehrenamtliche, die sich damit beschäftigen, ehrenamtliche Archivpfleger oder Heimatpfleger vor Ort. Es ist teilweise auch Bestandteil meiner Planung, wenn ich neues Geläute konzipieren muss oder einen Glockenzuguss zu vorhandenen historischen Glocken, wo ich gucken muss, was hing denn früher mal, was könnte man vielleicht an historischen Bestand rekonstruieren. Also insofern da Archivunterlagen vorhanden sind, würde das zum Beispiel durch mich erfolgen, also aber projektbezogen, ich kann es nicht generalisieren. Und aber ein Sammelpunkt oder Sammelstellen, wo es noch Glocken gibt, die da irgendwo rumliegen, das gibt es nicht mehr. Sie sprechen also jetzt den Hamburger Glockenfriedhof an. Ich werde vielfach von Kirchgemeinden noch gefragt, ja, gibt es den Hamburger Glockenfriedhof noch? Vielleicht liegt da unsere Glocke noch, die wir 42 abgeben mussten. Das ist nicht mehr so. Der Hamburger Glockenfriedhof ist Anfang der 50er Jahre aufgelöst worden. Und die Glocken sind in der Regel alle zurückgegeben worden, beziehungsweise als Patenglocken da, wo es die Kirche nicht mehr gab oder die Kirchgemeinden nicht mehr gab. Also schlesische, preußische Gebiete, ja, zum Beispiel ostpreußische Gebiete, das sind sogenannte Patenglocken, die dann vorwiegend in Westdeutschland, also in der alten Bundesrepublik, in Kirchgemeinden da abgegeben wurden.
Herr Schmidt, vielen Dank für die Informationen. Es ist ein sehr interessantes Thema und, glaube ich, auch eine sehr interessante Aufgabe, die Sie da bewältigen dürfen oder müssen oder möchten. Ich glaube, Sie möchten das mehr.
Das ist für mich eine Ehre und es hat mir rückblickend, jetzt fast 30 Jahre beschäftige ich mich mit dem Glockenwesen für die Kirche. Ich möchte es nicht missen und es hat für mein Leben doch eine sehr große Rolle gespielt und ich finde es als Gnade und als Dankbarkeit auch, mich mit so einem schönen Thema zu beschäftigen, was für mich nie eine Last war in meinem Beruf, sondern eigentlich immer eine Freude, vor allen Dingen auch, weil man Arbeit mit Kirchgemeinden, mit Ehrenamtlichen macht und wenn man dann am Ende beim Einweihungsgottesdienst freudig in Gesichter schaut, wenn das Geläut das erste Mal erklingt, das macht Spaß und da weiß man, dass man was Schönes gemacht hat.
Das sagt Markus Schmidt, der Glockensachverständige der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Inzwischen sind die beiden Glocken für die Marbacher Kirche dort auch eingetroffen. Am 24. März sind sie dort von der Pfarrerin Tabea Schwarzkopf und der Kirchengemeinde herzlich empfangen worden. Und am 19. April um 14 Uhr sollen die Glocken in der St. Gotthard-Kirche eingeweiht werden. Danach ist vorgesehen, sie im Turm der Kirche unterzubringen. Die Glocken sind also jetzt zu Hause angekommen. Das war A bis Z Spezial, heute mit Richard Schäfer zum Thema Glocken. Mein Interviewgast war der Glockensachverständige Markus Schmidt.
bin nach Hause gekommen, nach langer, langer Fahrt. Frisch hat der Wind mich mitgenommen, Müdigkeit hat mich zu und gekauft. Ich bin nach Hause gekommen, nach manchem guten Jahr. Draußen bin ich rumgeschwommen, wollt nie high sein, mir Nemo, na klar. Ich hab gedacht, wird manchen geben, der mich nicht mehr kennt. Aber der Baum wird gerade Äpfel tragen und meine erste Liebe wird noch leben, wird noch leben. Ich bin nach Hause gekommen, in eine andere Welt. Kein Kuss konnte alte Träume wecken, Märchen beginnen nun, bald kommt das Geld. Ich bin ins Fremde gekommen, nach schwer und gutem Jahr. Hab alle Düfte noch wahrgenommen, vieles ist hübscher, man sieht es, na klar. Ich hab gedacht, die Bäume tragen den Duft, der mich entzückt. Flach liegt der Rasen leer und gerade kein Kind mehr, das noch heimlich Kirschen klaut. Nichts war mehr, wie's mal gewesen ist. Wer Courage hatte, war Siebenbrücken weit.